Grüß Gott und willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not in München begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Ende Juni ließ eine Meldung aufhorchen. Die EU-Kommission plante, die erst 2016 geschaffene Stelle des EU-Sonderbeauftragten für Religionsfreiheit wieder zu streichen. Dieser Plan war insofern unverständlich, als es selten zuvor um das Menschenrecht der Religionsfreiheit so schlecht gestanden hat wie in diesen Tagen. Und die Reaktion darauf ließ auch nicht lange auf sich warten. Politiker wie der Religionsbeauftragte der Bundesregierung, Markus Grübel, Vertreter der katholischen Kirche wie der Vorsitzende der Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Ludwig Schick, als auch Menschenrechtler und natürlich Hilfswerke wie Kirche in Not kritisierten diese Entscheidung. Und das mit Erfolg. Das Amt des EU-Sonderbeauftragten für Religionsfreiheit soll nun doch bestehen bleiben. Bleiben wird aber wohl auch der Zweifel, warum es dieser Diskussion über das Herz der Menschenrechte, wie es der heilige Johannes Paul II. Einmal genannt hat, überhaupt bedurfte. Wachsamkeit ist also das Gebot der Stunde, ebenso wie die Information. Und dieser diente im vergangenen Februar eine Veranstaltung der Jakob-Christian-Adam-Stiftung in Meckenheim. Prominenter Gast war Volker Kauder, langjähriger Vorsitzender der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, und mit ihm diskutierte Tobias Lehner von Kirche in Not. Die Leitung der Runde lag bei Dr. Markus Günther, dem Kommunikationsdirektor des Erzbistums Köln.
Ja, Tobias Lehner ist der Referent für Öffentlichkeitsarbeit bei Kirche in Not. Das ist vielleicht erklärungsbedürftig, warum überhaupt engagiert sich Kirche in Not für verfolgte Christen in aller Welt?
Das ist gewachsen. Kirche in Not gibt es seit 1947, interessanterweise sehr eng mit der deutschen Geschichte verbunden. Die Erfahrung war, dass ein niederländischer Priester in einem belgischen Kloster deutschen Heimatvertriebenen helfen wollte. Und das 2 Jahre nach dem Krieg, die Feinde von einst. Und aus dieser Idee, zunächst den deutschen Heimatvertriebenen zu helfen, ist ein weltweites Werk erwachsen, mit heute Hilfe in 140 Ländern. Aus der Erfahrung heraus, wir müssen etwas tun für die verfolgten und notleidenden Christen, zunächst hinter dem eisernen Vorhang und dann auch weltweit in vielen Regionen der Welt. Ein Schwerpunkt ist der Nahe Osten, viele Regionen, die Herr Kauder gerade vorhin auch angesprochen hat. Und damit zusammenhängt natürlich der Einsatz für Religionsfreiheit, weil das die unmittelbare Voraussetzung ist, um verfolgten Christen beistehen zu können, um Hilfe leisten zu können, um so etwas wie ja, der pastoralen Funktion der Kirche Luft zu verschaffen. Und deshalb dieser enge Zusammenhang, Engagement für Religionsfreiheit und Hilfe für verfolgte Christen.
Und was genau kann Kirche und Not dazu beitragen, dass es Christen in aller Welt besser geht, dass sie ihren Glauben auch praktizieren und offen leben können?
Ich möchte dazu ein Beispiel nennen. Wenn uns Priester fragen, Florian Ripka hat das gerade vorhin auch angesprochen, die sagen, ich habe es ganz leicht, Fördergelder zu finden, wenn ich ein Krankenhaus oder eine Schule bauen möchte, zum Beispiel in afrikanischen Ländern. Ich tue mich aber irrsinnig schwer damit, Gelder zu sammeln, wenn ich eine Kirche renovieren möchte, wenn ich eine zerstörte Kirche etwa in Nigeria wieder aufbauen möchte. Da springen wir ein. Ein Beispiel: Syrien, sind natürlich durch die Kriegskämpfe viele Gebäude zerstört worden. Die Christen fordern nicht, baut unsere Häuser wieder auf, sondern für deutsche Ohren manchmal unvorstellbar, baut unsere Pfarrheime, unsere Pfarrzentren, unsere Kirchen wieder auf. Da vollzieht sich unser gemeinsames Leben. Das ist ein Ort, wo wir zusammenkommen. Das ist ein Ort, der uns signalisiert, da dürfen wir bleiben, da haben wir Zukunft. Und ich denke, da können wir sehr viel tun in diesem Bereich. Das ist also alles, was Gebäude umfasst. Das ist aber natürlich auch das, was die Gebäude füllt. Das sind natürlich die Priester, die Ordensleute, die ganz wichtige Funktionen erfüllen in vielen Regionen der Welt. Auch Katechetinnen und Katecheten. einfach sie auszubilden, auszustatten mit dem, was sie brauchen, damit die Kirche ihren Auftrag erfüllen kann in dieser sehr bedrängten Situation.
Volker Kauder, ich habe, als ich Ihnen zugehört habe und Sie haben über die verschiedenen Länder gesprochen, dann gleich darüber nachgedacht, man stellt sich Politik ja immer einfacher vor als Politikzuschauer, als sie wirklich ist. Viele dieser Länder, von denen Sie gesprochen haben, bekommen ja Entwicklungshilfe aus Deutschland. Warum kann man nicht einfach zur Voraussetzung der Entwicklungshilfe machen, dass diese Forderung nach Religionsfreiheit erfüllt wird?
Über diese Frage ist oft diskutiert worden. Und wenn man darauf eine Antwort geben muss, ist es immer gut, wenn man mit Betroffenen vor Ort spricht, was ich regelmäßig mache. Und mir sagen die Christen, die in diesen Ländern leben, wenn ihr so argumentiert, wird es für uns noch schlimmer. Es gibt dann sogar noch Gruppen, die sagen, dort, wo die Christen verfolgt werden, gibt es keine Entwicklungshilfe mehr. Das Gegenteil muss der Fall sein, denn nur über diesen Weg kommen wir in diese Länder richtig hinein und können dort auch Einfluss ausüben. Und wie gesagt, die Christen haben da ohnehin schon Probleme, dass sie sagen, wenn ihr da noch die Probleme vergrößert, geht's nicht. Und ich sage noch ein Beispiel. Wir müssen vor allem im Nahen Osten, im Orient, wie ich immer sage, feststellen, dass zwar die Deutschen noch einen guten Ruf haben, aber viele andere, ich sage jetzt mal keinen Namen, nicht mehr. Und wir uns deshalb auch schwer tun, mit wem wir wo in welcher Region auftreten. Und das bedeutet zum Beispiel, dass wir natürlich auch Verantwortung übernehmen müssen in Ländern, wo die Amerikaner nicht mehr auftreten können oder wollen. Und jetzt sage ich mal ein Beispiel, damit Sie auch mal in so eine Gewissensnot eines Politikers hineinschauen können. Als der IS im Jahr 2014 Mosul überfallen hat, Millionenstadt, in der, sagen wir mal, vielleicht 50.000 Christen gelebt haben und 30.000, 40.000 Jesiden, und sind diese Christen aus Mosul rausgetrieben worden und die Jesiden auch. Und die Christen hatten sogar noch ein kleines bisschen ein besseres Los. Die wurden verjagt und weggejagt, während die Jesiden wurden die Männer verjagt und die Frauen wurden behalten und versklavt. Und die bei uns in Baden-Württemberg leben 1.000 Jesidinnen, die traumatisiert sind, die freigekommen sind. Und was diese Mädchen uns erzählt haben, die damals 15, 16 waren, das will ich gar nicht weiter erzählen. Es ist so grässlich, wie die mit den Frauen umgegangen sind. Auf jeden Fall sind die durch die Ninive-Ebene gezogen und sind nach Kurdistan gegangen. Und die Christen haben, ich war im August, war das, ich war schon im September dort, haben die Christen mir gesagt, wir haben uns darauf verlassen, dass die Kurden, sprich die Peschmerga-Kurden, uns beschützen. Und die sind feige abgehauen. Und dann habe ich mit dem Präsidenten Barzani gesprochen. Dann hat der gesagt, Herr Kauder, ich erwarte nicht von Ihnen, dass Sie Ihre Söhne und Töchter schicken, um Ihre Glaubensgeschwister in dieser Region zu verteidigen. Aber dann müssen Sie mich in die Lage versetzen mit Waffen, dass ich es tun kann. Und dann ist eine Diskussion im Deutschen Bundestag losgegangen. Ich habe damals gesprochen und habe gesagt, es gibt Situationen, wo mit nassen Waschlappen ein Problem nicht zu lösen ist. Und habe dafür geworben, dass wir Waffen in diese Region schicken und dann hat man die IS zurückdrängen können und verteidigen können. Und da weiß ich dann sehr wohl, das ist einfach, in der Kirche in der ersten Reihe zu sitzen und zu sagen, Gott sei Dank bin ich nicht so schlecht wie Volker Kauder, der Waffen in die Welt schickt. Aber die Menschen dort unten, sowohl die Christen als auch die Jesiden, waren uns dankbar dafür, dass wir ihnen in dieser Situation geholfen haben. Und da kann ich nur sagen, es gibt Situationen, wo du als Politiker hundertprozentig schuldig wirst. Aber daraus abzuleiten, dann lieber nichts zu tun, ist auch die Aufgabe verfehlt.
Tobias Lehner, das Geld vorzuenthalten ist kein legitimes, kein probates Mittel der Politik. Ist das auch Ihre Erfahrung bei Kirche in Not?
Das ist durchaus auch die Erfahrung. Wir haben gerade über den Irak gesprochen, da haben wir das ja erlebt. Wir sind seit vielen Jahren in Erbil aktiv, wo der Bischof dort innerhalb einer Nacht 100.000 Leute vor dem Bischofshaus stehen hatte, die unterbringen musste und sich die Frage stellt, wie kann ich das leisten? Da hätte Hilfe aus dem Ausland, wenn die auch noch gefehlt hätte, wäre es zu einer Katastrophe gekommen, mehr als es ohnehin schon ist. Ich will zwei Aspekte ansprechen, die Herr Kauder genannt hat. Das eine ist tatsächlich der Sicherheitsaspekt. Wir unterstützen in Ninive den Wiederaufbau in der Ninive-Ebene, also etwas südlich von Erbil, den Wiederaufbau der Ninive-Ebene. Dörfer, die überwiegend von Christen bewohnt sind. Da haben wir gute Erfolge erzielt. Es sind mittlerweile 46% der vertriebenen Christen wieder zurückgekehrt. Fakt ist aber auch, die Sicherheitslage dort wird immer brenzlicher. Man hat versucht, das mit sozusagen externen Sicherheitskräften zu lösen, weil man gesagt hat, wir wollen nicht auch noch eine so Art christliche Miliz haben. Die Christen sollen sich innerhalb des Militärs engagieren. Dort hören wir jetzt gerade sehr beunruhigende Nachrichten, dass diese Sicherheit durch mehrheitlich muslimische Milizen nicht gewährleistet ist, dass es im Gegenteil zu Repressionen kommt. Ich denke, auch das ist eine Anfrage, kann das auch gar nicht politisch beantworten, aber eine Anfrage an uns, wie wir uns dazu verhalten, wo wir unterstützen können. Eine Frage, die Politik auch klären muss, eben weil wir ja ein elementares Interesse haben müssen, dass die Christen in dieser Ursprungsregion des Christentums auch bleiben. Das ist der eine Aspekt, Sicherheit. Das zweite ist das Thema Hilfe und Entwicklungshilfe. Was uns sehr auf der Seele brennt, ich kann das mit einem aktuellen Beispiel untermauern. Wir haben einen Brief diese Woche bekommen vom maronitischen Erzbischof von Damaskus. Der sagt, es wird immer schlimmer, die humanitäre Situation dort. Das hat zum einen zu tun, indirekt mit der Krise im Libanon. Vielleicht haben Sie das mitbekommen, da gehen Menschen auf die Straße, gehen gegen die Regierung vor. Es gibt eine Wirtschaftskrise, Bankenkrise, Gelder können nicht mehr so fließen, wie das war. Das Zweite, und das höre ich bin 5 Jahre bei Kirche in Not, in jedem Gespräch ist dieses heiße Eisen Embargo. Ich glaube persönlich, dass es keinen Kriegsfürsten, keinen Diktator auch nur einen Cent ärmer macht, wenn das Embargo verhängt ist, aber die Christen und auch die gesamte Bevölkerung elementar darunter leidet. Und das ist natürlich auch eine offene Frage, die wir an die Politik adressieren müssen und die auch durch unsere Gesprächspartner gesagt wird, sprecht das an, denn es geht dort wirklich um unser Überleben.
Ja, Stichwort Politik nochmal, Volker Kauder, Sie haben mit großer Überzeugungskraft heute von dem C in CDU gesprochen, Christlich-Demokratische Union. Sie stehen mit Ihrer ganzen politischen Biografie tatsächlich für diese christlichen Werte in der Politik. Aber sind Sie damit nicht ein Außenseiter in der eigenen Partei oder Minderheit in der eigenen Partei geworden in den letzten Jahrzehnten?
Also, es haben natürlich immer wieder in der praktischen Politik ein paar Themen Konjunktur. Und gerade bei dem Thema Flüchtlingspolitik hat die CDU ja sich nicht leicht gemacht, wie sie da argumentieren soll. Trotzdem glaube ich, dass in meiner Fraktion und auch in der Partei das C eine große Rolle spielt. Man müsste es nur wieder betonen. Ich sage jetzt mal ein Beispiel. Wenn wir schlechte Wahlergebnisse einfahren, wie nach der letzten Bundestagswahl, dann tönt der Ruf, die CDU muss wieder konservativer werden. Und jetzt kann ich dann in meinem engsten Umfeld fragen, was glaubt denn ihr, was das heißt? Da kriegen Sie keine einhellige Meinung. Die Jugendlichen sagen, die CDU will wieder die Homo-Ehe abschaffen, wollen wieder da in das alte moralische Wasser kommen. Die anderen sagen, ja, wir müssen bei der Flüchtlingspolitik. Aber es gibt die unterschiedlichsten Themen. Und damit wird die CDU nicht erkennbarer. Jetzt kann man sagen, natürlich, die Menschen haben sich zu einem beachtlichen Teil von den Kirchen verabschiedet. Aber sie haben sich nicht so im gleichen Umfang vom C verabschiedet. Es gibt kein Wertesystem in unserem Land, das die Menschen so eindeutig identifizieren. Und jetzt muss ich natürlich auch sagen, das ist ja Aufgabe der Politik. Der Papst Benedikt, als er noch Kardinal Ratzinger war, hat mal zu mir gesagt, die CDU ist keine C-Partei mehr. Sie haben die Abtreibung und alles mögliche. Dann habe ich gesagt, lieber Kardinal Ratzinger, das ist ganz einfach. Wir sind keine Kirche. Wir machen keine Kommunion, wir machen keine Konfirmation, wir machen keine Christenlehre, gar nichts. Wenn die Kirche uns keine Christen mehr schickt, haben wir in der CDU bald keine mehr. Wir machen Politik auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes. Und da kann ich wirklich alle politischen Maßnahmen kann ich damit begründen. Und da fallen dann, müssen dann, das muss man den Menschen wieder mal erklären, was das heißt. Was christliches Menschenbild bedeutet, kann man wunderschön in Galater 23 nachlesen. Der Mensch ist zur Freiheit befreit, aber nicht in erster Linie, um die Interessen seines Fleisches zu bedienen, sondern in der Liebe zum Nächsten. Also Freiheit und Verantwortung, Freiheit und Nächstenliebe. Und da kann ich sagen, der Mensch ist zur Freiheit befreit, aber nicht zur Gängelung durch den Staat. Dann komme ich schon mal zu einzelnen Punkten. Ich kann das genau erklären. Ich kann auch sagen, es ist nicht, ich war 10 Jahre Sozialdezernent. Es hat mit der Würde nichts zu tun, wenn ich junge Leute mit 18 Jahren immer nur weiter mit sozialen Hilfe zuschütte, anstatt sie auf den Weg zu bringen, aus eigener Verantwortung ihr Leben zu gestalten. Das ist meine Verantwortung. Das heißt, die Freiheit ihnen zu geben und zu ermöglichen, dass sie ihr Leben gestalten. Und darüber muss ich reden. Wenn ich aber glaube, ich rede nicht mehr über das christliche Menschenbild, weil sie Menschen nicht verstehen, dann verstehen sie es natürlich erst recht nicht. Punkt. Und deswegen glaube ich, ist das ein ganz entscheidendes Thema, den Menschen zu erklären. Lassen Sie mich noch einen Satz sagen zum Thema Sicherheit im Irak. Der Irak ist ein selbstständiges Land und die irakische Regierung hat gesagt, sie braucht keine fremde Hilfe von außen. Sie wissen, dass noch immer die Frage nicht geklärt ist, ob die Bundeswehr weiter ihre Ausbildungsmission machen kann. Das Parlament hat beschlossen, sie wollen keine ausländischen Streitkräfte mehr in ihrem Land. Also können wir für die Christen auch so gut wie nichts tun in dieser konkreten Situation. Deswegen kann man das fordern, aber das ist tatsächlich der entscheidende Punkt. Wenn die Sicherheit nicht gewährleistet wird, dann haben wir im Irak ein echtes Problem.
Noch einmal zurück zu unserem eigenen Land, wenn Sie gestatten. Wir sprechen ja heute und denken in erster Linie bei Verfolgung von Christen an die Länder, die Sie genannt haben, an Afghanistan, an Nordkorea, China, Indien, Ägypten, viele andere Länder dieser Welt. Wie steht's denn um die Religionsfreiheit in unserem eigenen Land? Wir haben ja auch eine historisch natürlich bedrückende Geschichte, die uns gerade in diesen Tagen mit all den Gedenktagen wieder näher kommt. 75 Jahre Hinrichtung von Bonhoeffer, von Helmut James Graf von Moltke, zwei Protestanten im Widerstand, aber auch Nikolaus Groß als katholischen Märtyrer. Ja. Wir sind mitten in diesen wichtigen, bedrückenden Gedenktagen drin. Wie steht's denn nach Ihrer Beobachtung heute und auch in der absehbaren Zukunft um die Religionsfreiheit in Deutschland? Es gibt ein Zitat, das Sie vielleicht schon mal gehört haben, des früheren Bischofs von Chicago, Francis George, der vor ein paar Jahren gestorben ist. Und der hat mit Blick auf Amerika gesagt, ich gehe davon aus, dass ich in meinem Bett sterben werde. Mein Nachfolger wird im Gefängnis sterben. Dessen Nachfolger wird öffentlich hingerichtet. Also, das ist eine rabenschwarze Perspektive. Da hat also ein Amerikaner am Beginn des 21. Jahrhunderts Angst um die Religionsfreiheit im eigenen Land. Und was er dabei natürlich meinte, waren Themen wie, man könnte die Kirche unter Gleichbehandlungsgesichtspunkten angreifen und sagen, das ist eine Art von Diskriminierung, wenn Frauen nicht zu Priestern geweiht werden können, wenn Homosexualität nicht uneingeschränkt akzeptiert wird. Man könnte das Beichtgeheimnis angreifen, was ja von verschiedenen Herrschaftssystemen in der Geschichte passiert ist. Sehen Sie solche Gefahren? Oder würden Sie sagen, wir leben unter dem Gesichtspunkt Religionsfreiheit doch in nahezu perfekten Bedingungen?
Also, Ich möchte zunächst einmal die Redepassage unseres Bundespräsidenten, die er am Mittwoch im Deutschen Bundestag gehalten hat, doch nochmal aufgreifen und sagen, ich würde gerne sagen, es ist alles in Ordnung. Und ich würde auch gerne sagen, wir haben aus der Geschichte im Dritten Reich gelernt. Aber wenn ich sehe, was an Hass, an Antisemitismus in unserem Land ist, kann ich diesen Satz so nicht sagen, sagt Frank-Walter Steinmeier. Jetzt sage ich, die Religionsfreiheit ist in unserem Land nicht wirklich gefährdet. Aber man muss schon sagen, dass wir achtsam sein müssen und dass wir deswegen das auch immer wieder einfordern müssen. Ich kann auch nicht sagen, die Religionsfreiheit ist total ungefährdet, wenn ich an manche Diskussionen in unserem Land denke, wenn Muslime eine Moschee bauen wollen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir für Religionsfreiheit eintreten, in der ganzen Welt, dann ist es selbstverständlich, dass jede Religionsgruppe hier in unserem Land auch ihre Häuser bauen darf, in denen sie Gottesdienste abhält oder Gedenkveranstaltungen durchführt. Das gehört dazu, natürlich im Rahmen der bestehenden Gesetze. Das ist mein ständiger Spruch, dass das Minarett nicht höher sein darf als der Kölner Dom. Das ist ja auch klar, aber im Rahmen der bestehenden Gesetze, und da müssen wir auch dafür eintreten. Und jetzt kommt noch etwas. Ein Standardsatz von mir heißt, Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit. Ich schaue die Wirklichkeit an und dann reagiere ich darauf. Und jetzt muss doch schon deutlich werden, dass wir als Politiker mit dem C oder wir als Christen etwas anderes sind als andere Menschen. Nicht besser, aber was anderes. Und dazu gehört die Heilige Schrift, ist doch nicht in erster Linie eine Schrift, wie bei anderen Religionen, die den Menschen bedroht, drangsaliert, sondern es ist eine Schrift, die geprägt ist vom Wort unseres Herrn Jesus Christus, ich bin gekommen, euch zu befreien. Also es ist doch was ganz anderes. Und er hat auch gesagt, seid zuversichtlich. Also der Christ ist jemand, der Hoffnung schöpft. Der weiß, dass Gott wollte, dass wir uns in diesem Leben ja nicht nur bewähren, sondern auch das, was an Natur und Schöpfung gegeben worden ist, auch schön finden. Und deswegen sage ich mal, die ganzen Untergangsszenarien, die ich so seit einiger Zeit höre, ohne Hoffnung, ohne Perspektive, das ist nicht besonders christlich, um das mal auch zu formulieren. Also Perspektive, Hoffnung geben, das ist der entscheidende Punkt. Und das versuche ich auch immer wieder deutlich zu machen. Und wenn ich schon bei dem Thema bin, muss ich sagen, ich habe vorhin gesagt, es gibt kein Vakuum. Und jetzt sehe ich doch streckenweise amüsiert und streckenweise mit Sorge, dass wir Ersatzreligionen in unserem Land bekommen. Da ist das Essen auf einmal, ob vegan und ohne Fleisch, der Klimaschutz. Das sind Ersatzreligionen, die einen Wahrheitsanspruch erheben wie jede Religion. Und dann auch noch, ich habe es vor kurzem ein paar Grünen gesagt, dann auch noch einen Satz sagen, der in unseren christlichen Kirchen gar nicht mehr so gesagt wird von der Kanzel runter. Wer dieses und jenes macht, ist ein Umweltsünder, ein Klimasünder. Also es wird in diesen Ersatzreligionen mit begriffen und wer das alles nicht macht, ist ein Sünder. Und jetzt kann ich dann nur noch die Frage stellen, habt ihr dann wenigstens auch noch sowas, dass nach dem Fegfeuer noch was anderes kommt? Oder wenn man als Umweltsünder in die ewigen Jagdgründe eingeht, ist man das dann und bleibt es? Oder gibt es auch eine Erlösung? Und da kann ich sagen, das unterscheidet uns von allen Ersatzreligionen, von allen Religionen, dass Jesus Christus gesagt hat, ich, wenn ihr mir nachfolgt, meine Gebote haltet, dann werdet ihr ewiges Leben haben. Wir haben einen gnädigen Gott und nicht einen strafenden und verdammenden Gott. Und darüber sollten wir auch mal offen sprechen. Das ist das Angebot, das Jesus Christus uns gemacht hat.
Das war der erste Teil eines Podiumsgesprächs zum Thema Religionsfreiheit. Es sprachen Volker Kauder von der CDU und Tobias Lehner, Referent für Öffentlichkeitsarbeit bei Kirche in Not. Zu unserem zweiten Thema. Der Zölibat ist ein radikales priesterliches Bekenntnis zu Christus und der Kirche als Diener der Glieder der Kirche. Der zölibatäre Priester ist gewissermaßen mit der Kirche verheiratet. Und so kann er die bräutliche Beziehung Christi zu seiner Kirche, über die der heilige Paulus im 5. Kapitel seines Briefes an die Epheser geschrieben hat, auf einzigartige Weise verkörpern. Das sagte Professor George Weigel, der Biograf des heiligen Papstes Johannes Pauls II., kürzlich bei seinem Besuch bei Kirche in Not in München. In Zeiten der sexualisierten Kultur sei es wichtig, ein Zeugnis gegen die Hypersexualisierung zu haben. Deshalb sei der Zölibat als Zeichen gegen die herrschende Kultur und für das Reich Gottes heute noch wichtiger als in der Vergangenheit. Ähnlich sieht das unser heutiger Referent. Paul Josef Kardinal Cordes hat ein Buch zum Thema geschrieben mit dem Titel »Verschnitten um Jesu Willen – Zum Affront der biblischen Jungfräulichkeit«.
Herzlich willkommen, Eminenz.
Danke, Herr Blumberg.
Die Jungfräulichkeit um Christi Willen ist ein Ärgernis. Das war zur Zeit Jesu so. Das ist auch in unserer Zeit so. Wie kommt es eigentlich, dass die Jungfräulichkeit so ein Stachel im Fleisch ist?
Sie widerspricht eigentlich der Natur. Der Mensch ist ja geschaffen, sich fortzusetzen, sich Kinder zu zeugen, um es ganz einfach zu sagen. Und die Sexualität ist ein ganz wichtiges Element des menschlichen Lebens. Und wenn sich jetzt irgendein Appell des Glaubens gegen diesen natürlichen Trieb richtet, dann findet er nicht sofort offene Ohren. Im Gegenteil, wie Sie gesagt haben, es gibt heute viele Menschen, die das überhaupt nicht mehr verstehen können und vielleicht auch ablehnen, auch innerhalb der Kirche. Aber wir sind verwiesen auf Gottes Wort und von daher können wir uns nicht so mit dem allgemeinen Verständnis identifizieren und müssen dann in unserer Weise versuchen, mit Hilfe von Gottes Wort den wirklichen Sinn dieser Sache herauszustellen und zu vermitteln, zu verkündigen, den Glauben in dieser Weise weiterzugeben, den Glauben daran, dass Jesus die Wahrheit gesagt hat.
An den Anfang Ihres Buches stellen Sie die Theologie des Leibes von Johannes Paul II. Er hat ja die Würde der menschlichen Geschlechtlichkeit unterstrichen. Wie hat er das getan?
Er hat in einer genialen Weise einmal die, ich würde sagen, anthropologischen, das heißt den Menschen bestimmenden Elemente der Geschlechtlichkeit herausgestellt. Er ist ein großer Philosoph gewesen, der sich immer auch vom Wort Gottes hat leiten lassen. Es gab ja gegenüber der katholischen Kirche für lange Jahre die Kritik, dass die katholische Kirche leibfeindlich wäre. Und Johannes Paul hat gleich zu Beginn seines Pontifikats wichtige Katechesen gehalten, die Mittwochskatechesen, die Tradition sind im Vatikan, und hat also die Problematik der menschlichen Geschlechtlichkeit und den Wert der menschlichen Geschlechtlichkeit in einer genialen Katechese herausgestellt. Seit dieser Zeit kann man eigentlich der katholischen Kirche den Vorwurf der Leibfeindlichkeit nicht mehr machen.
Johannes Paul II. Schätzt die Ehe sehr hoch ein. In Anlehnung an den heiligen Paulus sieht er darin ein Bild der Liebe Christi zu seiner Kirche. Aber in Anlehnung an den heiligen Paulus räumt er auch der Jungfräulichkeit einen höheren Rang ein als der Ehe. Wie lässt sich dieser höhere Rang begründen?
Wir sind ja in unserem Denken, in unserem Urteilen immer sehr bestimmt von den Kategorien des Geschaffenen, von den Kategorien, die wir in der Welt vorfinden, die wir im Alltag immer wieder leben. Und in dieser Dimension müssen wir natürlich zunächst der Geschlechtlichkeit einen sehr hohen Rang anräumen. Aber Gottes Wort richtet sich über die Wertschätzung des Geschaffenen hinaus auf Elemente, die wir sozusagen mit dem natürlichen Verstand nicht erkennen können. Es geht bei der Botschaft des Papstes, bei der Botschaft der Bibel, bei dem Wort Jesu Christi von der Jungfräulichkeit um des Himmelreiches willen, um Glaubenselemente, die wir uns sagen lassen müssen. Glaube ist uns vorgegeben. Der wird nicht im natürlichen Gefühl hervorgebracht, sondern der wird ja uns zugesprochen durch das Wort der Bibel. Und von daher steht das Glaubenselement und das Element des natürlichen Verstandes immer in einem gewissen Gegensatz. Aber wir können uns nicht allein auf das verlassen, was wir sozusagen mit unseren Augen, mit unseren Ohren, mit unseren Sinnen wahrnehmen können, sondern wir müssen uns vom Wort Gottes leiten lassen, darüber hinaus zu denken. Und dann kommen wir eben auf solche Dinge wie Jungfräulichkeit um des Himmelreiches willen.
Nach 1000 Jahren Kirchengeschichte hat die Kirche festgesetzt, dass das Amt des Priesters mit der Jungfräulichkeit um des Himmelreiches willen verknüpft wird. Welche Gründe sprechen denn Ihrer Meinung nach dafür, diese Verknüpfung beizubehalten?
Wir stehen natürlich hier vor einer sehr umstrittenen Frage. Einmal müssen wir uns da wieder richten nach dem, was uns der Glaube durch den Mund der Kirche sagt. Der Glaube gestützt auf Gottes Wort, nicht als Erfindung der Kirche und der kirchlichen Oberen. Im Zweiten Vatikanum haben die Konzilsväter sehr deutlich herausgestellt, dass es eine große Sinnhaftigkeit gibt, wenn Priester, die Träger des Amtes für die Führung und die Leitung der Kirche, ehelos leben. Es gibt eine hohe Sinnhaftigkeit, es gibt keine Notwendigkeit. Worin mag der Sinn liegen? Zunächst scheint mir, dass wir einen Sinn entdecken können für die Kandidaten des priesterlichen Amtes. Als ich selber auf dem Weg zum Priestertum war, hat natürlich mir die Barriere des Zölibats auch große Schwierigkeiten gemacht. Und dann kam mir aber der Gedanke, worauf setztest du deine Fähigkeit, wenn du einmal als Priester tätig bist? Worauf setztest du die Möglichkeit, als Priester zu arbeiten? Sprichst du von deiner eigenen Kapazität, von deinem Können, von deinen Talenten, von dem, was du ausgewiesen hast in der Wissenschaft? Oder hast du eine Stütze in dem, was Gott dir sagt, in dem, was sozusagen die allmächtige Kraft, die in deinem Leben sich zeigt, dich leisten lässt? Und ich glaube, dass jeder, der sich selber kennt, angesichts des Zölibats sich fragen muss, wo ist deine Kraftquelle? Ist sie in deinen eigenen Talenten oder ist sie in Gott selber? Das heißt also, die Anforderung des Zölibats wird meiner Meinung nach notwendig zu einer Frage nach dem persönlichen Glauben, nach der Verwurzelung der eigenen priesterlichen Tätigkeit in Gott und seiner Kraft und im Evangelium.
Herr Kardinal, wenn ein Weihekandidat bereits bei der Diakonenweihe das Gelöbnis, das Versprechen der Ehelosigkeit ablegt, scheint er ja seine Freiheit zu verlieren. Warum führt denn diese Bindung, die er da eingeht, nicht zum Selbstverlust?
Wenn wir die Verpflichtung des Zölibats in der Glaubensperspektive sehen, dann bedeutet es eine Bindung an Gott und nicht an seine eigenen Möglichkeiten. Freiheit ist ja nicht nur die Möglichkeit, etwas anders zu machen, die Möglichkeit, über Verpflichtungen hinauszugehen, sondern Freiheit ist immer auch eine Freiheit für. Und jeder, der ein ganz klein bisschen Glaubenserfahrung hat, der wird feststellen, dass die Übergabe an Gottes Willen mich bereichert und mich nicht ärmer macht. Das kommt zwar nur selten vor, die Heilige leben muss es uns in starker Weise vor. Aber das kann auch der Einzelne erfahren, dass er, wenn er sich einmal auf Gott eingelassen hat, glücklich wurde hinterher, dass er das Ja gesagt hat zum Willen Gottes.
Herr Kardinal, es ist unheimlich interessant, Ihnen zuzuhören. Wir sind schon am Ende unserer Sendezeit. Ganz herzlichen Dank für die Vorstellung Ihres neuen Buches über die Jungfräulichkeit und Ihren treuen Besuch bei Kirche in Not.
Gern geschehen.
Hören Sie am Ende der Sendung noch eine Leseprobe von Kardinal Cordes aus seinem brandneuen Buch Verschnitten um Jesu Willen zum Affront der biblischen Jungfräulichkeit.
In Maria von Nazareth zeigt uns Gott das Vollbild der Jungfräulichkeit und dessen Größe. Vor Christi kommen hatte Jungfräulichkeit keinen Glanz. Alles Licht ging aus von der fruchtbaren Frau. In Maria ändert sich alles. Sie sagt das Ja zum Engel und wird Mutter Jesu Christi. Ihre Jungfräulichkeit wird zur Mutterschaft. Nach dem Weggang des Engels Gabriel bleibt sie allein mit ihrem Geheimnis. Selbst Josef gegenüber hat sie geschwiegen. Dann schließlich bringt sie im Magnificat, dass Gott hingesehen hat auf die Niedrigkeit seiner Magd. 3 Monate bleibt sie abwesend von Nazareth bei Elisabeth. Dann kommt sie zurück. Das Kommen des Kindes zeichnet sich ab. Die Leute werden geredet haben. Die Frage drängt sich auf, woher hat sie es nur? Josef bringt die Ratlosigkeit anscheinend fast um den Verstand, sodass er sich keinen anderen Ausweg weiß, als seine Verlobte in aller Stille zu entlassen. Der Jungfräulichkeit wird auch im neuen Bund die Niedrigkeit keineswegs erspart. Dann aber zeigt sich Mariens Jungfräulichkeit als Mutterschaft. Sie wird Mutter, weil sie Jungfrau ist und bleibt und weil sie die ganz Gottgeweihte ist. In ihr wird der Vorrang der Gottesliebe vor dem Eros erkennbar.
Verschnitten um Jesu Willen von Paul Josef Kardinal Cordes ist im FE Medienverlag erschienen und im Buchhandel erhältlich. Es umfasst 119 Seiten und kostet 9,95 Euro zuzüglich Versandkosten.
Anselm Blumberg war das im Gespräch mit Josef Kardinal Cordes. Zuvor hörten Sie eine Podiumsveranstaltung zum Thema Religionsfreiheit mit den Diskutanten Volker Kauder von der CDU und Tobias Lehner von Kirche in Not. Ich vergaß eben zu sagen, dass dies nur der erste Teil dieser Veranstaltung war. Den zweiten Teil hören Sie dann kommende Woche. Mehr zum Thema Religionsfreiheit finden Sie auf der von Kirche Not gestalteten Internetseite unter www.religionsfreiheit-.de. Damit wünsche ich Ihnen einen gesegneten Sonntag. Kommen Sie gut durch die Woche. Ade, Ihr Volker Niggewöhner.